Keschrau.
Düsen.
Du warst bei Maischberger.
Maischberger.
Frisch geschniegelt und gestriegelt mit neuer Frise, schön angezogen.
Ja, worauf willst du hinaus?
Ich möchte natürlich die Story behind the Story hören, so wie du das bei mir immer willst.
Ich habe ein Glas Wein gehabt. Und damit sind alle Fragen beantwortet. Es ist der 27. Oktober 2023, so spät schon, fast Neujahr. Mein Name ist Keschrau Berus.
Und ich bin Düsen Tekkal.
Und das ist Tekkal.
Und Berus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tekkal und Berus, ihrem freundlichen Wochenrückblick. Nancy Faeser ist im Urlaub, Düsen. Kannst du dir das vorstellen? Darf sie sowas überhaupt?
Ja, das ist natürlich eine Gretchenfrage, ne? Gerade dann, wenn man in so einem politischen Amt sitzt, wo ja so viel Gegensatzspannungen stattfinden. Ich hoffe, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir jedem einen Urlaub gönnen können. Und trotzdem hat das natürlich immer Parallelwirkungen, wenn Menschen im Schmerz sitzen. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich plädiere sehr dafür, das gilt übrigens auch für Menschenrechtsaktivisten, dass jeder das Recht auf Urlaub hat. Aber tatsächlich geht es darum, was sichtbar ist und was unsichtbar bleibt.
Ja, ich finde natürlich, hat die Frau ein Recht auf Urlaub. Die Leute sollen mal aufhören, sie zu fotografieren. Das ist noch viel creepier, finde ich.
Das fand ich auch seltsam.
Da geht sie baden und die irgendwie so ein Bild Paparazzo hängt da rum und macht ein Foto. Es gehört sich nicht.
Ja, das zeigt aber, was für eine Gesellschaft wir gegenwärtig leben. Ne? Also auch diese Bewertungsmaschinerie, und das hat auch was Unmenschliches, finde ich.
Ja, finde ich auch. Genau, also Nancy Faeser darf Urlaub machen. So schnell kann man eine Debatte hier auch beenden. Hören Sie also weiter in unseren Podcast, dann wissen Sie, was Sache ist. Düsen, wie geht's dir sonst gerade? Es sind ja turbulente Wochen, ne? Und turbulente Tage. Da passiert ja ganz schön viel. Auch bei dir, bei uns. Wie geht's dir gerade? Kann man, glaube ich, sollte man vielleicht in dieser Zeit auch mal stellen.
Ja, und ich glaube, diese Frage sollte man sich jetzt im Moment viel öfter gegenseitig stellen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man es wagt, ich kann es nicht anders sagen, sich zu diesem Nahostkonflikt zu äußern in dezidierter Form, auch mit klarer Haltung, dann geht es einem in diesen Tagen nicht so gut. Aber in dem Moment, wo man sich einmischt, das tun wir, weil ich nicht anders kann. Tatsächlich ist das Einmischen meinerseits auch alternativlos.
Wie zeigt sich das denn, dieses, was du da bekommst? Das sind das Kommentare,
Nachrichten? Naja, ich bekomme Morddrohungen, ich bekomme Anfeindungen. Wir sind Blitzableiter für vieles, weil es wahnsinnig wenige Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die sich überhaupt noch wagen zu äußern. Und da mache ich mir große Sorgen, denn die Diskursräume müssen größer werden und nicht enger. Aber es gelingt kaum, weil jeder in seinem eigenen Schmerz sitzt. Und in dem Moment, wo dieser Schmerz keinen Raum bekommt, ja, wird man zum Blitzableiter. Vor allem dann, wenn man sehr konkret ist, wenn man Position bezieht. Und ich finde das, was ich sage, eigentlich nicht provokant, nämlich dass ich sage, dass jedwedes Menschenleben geschützt werden muss, dass man Anliegen zum Ausdruck bringen kann, ohne dabei antisemitisch zu sein, aber dass es auf der anderen Seite auch gelingen muss, nicht jeden als Antisemiten zu labeln, der sich für palästinensisches Menschenleben stark macht. Und das ist sozusagen der Zeitpunkt, in dem wir uns bewegen, wo um sich geworfen wird mit Islamfeinden, Antisemiten, Rassisten. Und das ist natürlich etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Also so zu tun, als wenn dieser Nahostkonflikt hier noch nicht angekommen wäre, entspricht einfach nicht der Realität. Und das spüren ja auch alle da draußen. Oder wie erlebst du das?
Ja, du bist ja sehr großzügig und sagst, dass die Leute alle im Schmerz sitzen, die so Kommentare schreiben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach einige Leute, die sehr angenehm vor ihren Rechnern sitzen und billige Kommentare abliefern, weil sie mal einen 30-Sekunden-Clip sehen, wo nicht allumfassend alles drinnen gesagt wird, was zu einem Konflikt gesagt werden kann. Und sich das dann irgendwie so ein bisschen cherrypicken. Also ich glaube, das sind so Sachen, wir haben vornherein ja auch ein bisschen gesprochen, gesagt, wie geht's dir, wie geht's uns? Und ich bekomme auch solche Sachen, aber halt nicht annähernd so viel wie du. Du bist ja auch noch übrigens dein Job, irgendwie Sachen zu sagen zu diesen Dingen. Das ist so dein erklärter Beruf gerade. Und wenn da irgendwie dann Leute da herkommen und es sich einfach machen, finde ich auch, du bist ja sehr großzügig und gütig mit diesen Leuten. Ich bekomme die Kommentare ja auch mit bei unserem Instagram-Account, bei Tekkal und Berus. Please follow. Da haben wir es ja auch gesehen. Da haben wir einen Ausschnitt gepostet aus unserer letzten Sendung. Der ist sehr weit geteilt worden, aber auch wahnsinnig viele Kommentare darunter, wo man sich ein bisschen sagt, so, was ist los mit euch?
Also, und das ist aber auch mein Appell da draußen. Auch auf einem Minenfeld muss man sich gerade machen. Also das Letzte, was wir jetzt machen können, ist zu schweigen aus Angst vor den Reaktionen.
Ja.
Weil dann fängt es an, dass der Diskurs auch instabil wird. Und tatsächlich, du hast es gerade angesprochen, ich glaube, dass die Komponente, dass ich eine Frau bin, eine ganz große Rolle spielt. Das merke ich auch an dem Sexismus. Heute Nacht hat zum Beispiel mir jemand geschrieben, auf sehr sexistische Art und Weise. Und dann erwische ich mich dabei, dass mein Ghetto-Ich am liebsten sagen würde, dein Vater, deine Mutter. Ne? Ich lasse das natürlich, ne, weil ich habe ja mein Framing verlassen und mein Kinder-Ich. Aber es ist doch interessant zu sehen, wie zart und dünn der Lack der Zivilisation ist. Das kann man nicht anders sagen.
Was machst du mit dem Kram eigentlich dann?
Es wird, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, das ist kein Berufsrisiko, Morddrohungen zu bekommen und beschimpft zu werden. Das wird alles zur Anzeige gebracht. Alles.
Mhm. Damit schon Erfolg gehabt?
Ja, also ich wie gesagt, also es gibt ja schönere Situationen, als irgendwie fast alle zwei Tage im Moment auch mit dem BKA oder der Polizei zu sprechen. Aber ich will das offen sagen, das ist unsere Lebenswirklichkeit. Und da sind wir nicht alleine mit, sondern jeder, der sich dazu äußert, wird gerade auch bedroht.
Ja.
Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in diesen ja toxischen Zeiten auch manchmal diesen Internetraum auch mal verlassen und dafür sorgen, dass wir Menschen begegnen. Das waren wir.
Du hast ja diesen Internetraum ja auch verlassen. Letzte Woche, glaube ich, war das, ne?
Naja, immer wieder, wie ich
hoffe. Bei dieser Solidaritätsbekundung in Berlin, da warst du auf der Bühne, der Bundespräsident war auch da. Mhm. Was war das denn für eine Erfahrung für dich?
Naja, ich glaube, dass wir in Zeiten leben, und da geht es allen gleich, dass jeder irgendwie gucken muss, wie er mit seinen Ängsten umgeht. Und das sind Zeiten, wo Terroristen eins schon geschafft haben, diesen Samen der Angst einzupflanzen. Und Angst kann ja lähmen, wie gesagt. Aber was mir hilft, das ist nur meine ganz persönliche Währung, ist, sich dagegen zu immunisieren, indem man aufsteht. Und als ich gefragt worden bin, ob ich diese Solidaritätsveranstaltung moderieren will, hatte ich natürlich zwei Sachen im Kopf. Ja, unbedingt, denn ich möchte meine uneingeschränkte Solidarität gegen diesen Terrorangriff und gegen Antisemitismus in Deutschland zum Ausdruck bringen. Und der zweite war, oh mein Gott, was wird das für Reaktionen auslösen? Und beides gehört letztlich zusammen, aber es zu lassen, ist für mich keine Option. Und dass jüdisches Leben in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, wieder so bedroht wird, dass ein Holocaust-Mahnmal polizeilich bewacht werden muss, dass Menschen, sobald sie die Demo verlassen, ihre Fahnen einstecken sollen, ist eine Lebenswirklichkeit. Neben der Lebenswirklichkeit, dass palästinensische Stimmen nicht stigmatisiert werden dürfen und das nicht so getan werden darf, das sage ich auch nochmal ganz deutlich, weil ich ja sehr klar bin, was die Terrormiliz Hamas angeht, dass selbst erklärend in Deutschland nicht jeder Palästinenser kriminalisiert werden darf. Ich weiß, wie sich das anfühlt als Kurdin, und nicht jeder Palästinenser der Hamas zustimmt, aber diese Stimmen sind deswegen auch zu leise, weil auch dort natürlich große Ängste verbreitet werden und es auch ein People Pressure gibt unter den Communities. Ich kenne das selber aus meiner Community, und ich kann uns nur dazu aufrufen, auch wenn es uns noch so schwer fällt im Moment, zu differenzieren, zu differenzieren, zu differenzieren.
Genau, über all das werden wir jetzt heute auch nochmal detaillierter sprechen. Wir haben heute viel vor, Duzen, oder?
Ja.
Wir sprechen über Israel und Palästina natürlich wieder. Auch zu der Frage, muss man sich äußern? Da gab es sehr viel letzte Woche, was da passiert ist. Unter anderem Greta, unter anderem Die Welt, die da ein Stück dazu geschrieben hat. Wir reden natürlich über das Bündnis Sarah Wagenknecht e.V. Und wir reden auch nochmal über das Thema Migration. Denn da gab es auch wieder eine Titelgeschichte im Spiegel, diesmal nicht mit einem verfälschten Foto, um einen Migrationsschub irgendwie darzustellen, sondern mit einem echten Foto von Kanzler Scholz und mit einem echten Satz, den er da gesagt hat. Also, los geht's. Also, Düsen, in den vergangenen Wochen konnte man viele Solidaritätsbekundungen mit den Opfern des Überfalls der Hamas auf Israel lesen. Viele haben sich geäußert, einige haben eine Pressemitteilung rausgeschickt, andere haben auf Twitter was gemacht. Viele andere sind zu Solidaritätsbekundungen auf irgendwelchen Demonstrationen erschienen. Du warst auf einer solchen Demonstration. Andere sind von Zeitungen gefragt worden, ob sie sich denn nicht äußern wollten. Es besteht gerade ja irgendwie schon so ein krasser Druck, habe ich das Gefühl, dass man sich zu dem Thema äußern muss. Vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit sich befindet, in der Öffentlichkeit auftritt, dass da irgendwie der Druck besteht, hey, du sagst ja auch zu allen anderen Sachen etwas. Es gab da ja auch so einen Artikel in der Welt. Die Welt hat ein paar Prominenten eine E-Mail geschrieben, in der stand, dass sich der Autor riesig freuen würde, wenn diese angesprochenen prominenten Personen sich äußern würden zu dem Thema und sagen würden, was sie wo sie stehen genau. Das ist ja auch schon erstmal so ein Wunsch erstmal geäußert. Und ganz viele von diesen Prominenten haben einfach nicht geantwortet oder haben einfach abgesagt. Welche Gründe das hat, das weiß man nicht. Ich glaube, einige haben entweder wirklich tatsächlich keine Zeit, sich dazu zu äußern. Andere wollen sich vielleicht auch dazu einfach nicht äußern. Gesagt, naja, ich muss mich zu dem Thema nicht äußern. Und wiederum andere haben sich vielleicht gedacht, naja, liebe Agentur, wenn irgendjemand von der Springer, vom Springer Verlag anruft, grundsätzlich nein. Also es gibt ja vielfältige Gründe, aber was er dann gesagt hat oder was der Autor daraus gemacht hat, ist, diese Prominenten sind quasi Israel-Hasser, weil sie eben nicht zu dem Thema sich geäußert haben.
Das fand ich sehr vereinfacht und tatsächlich grenzüberschreitend. Da geht's jetzt mal losgelöst von der Prominentenrolle doch darum, ja, wie man Leute so outcallen kann eigentlich. Ne? Mhm. Und dass es dann immer die Falschen trifft, merkt man dann an Menschen wie Nora Tschirner, die so ein Herzensmensch, so solidarisch, oft auch im Hintergrund tatsächlich, weil sie das gar nicht nötig hat, sich damit nach vorne zu stellen. Wir wissen das aus eigener Erfahrung, dass sie wirklich fast bei jeder Aktion immer dabei ist, an vorderster Front. Und das finde ich einfach ungerecht. Und da finde ich schon, dass man mal drüber nachdenken sollte, wie man miteinander umgeht. Also dieser Bekenntniszwang nimmt Züge an. Da werden Leute in die Öffentlichkeit gezerrt, die ja genau das Gegenteil wollten. Und wenn sie dann aber ein öffentliches Statement geben, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass Leute sich gerade sehr viele Gedanken machen, reicht es natürlich auch nicht. Und in dem Fall, glaube ich, tatsächlich hat das auch manchmal was mit Stärke zu tun, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal zurückzuhalten oder sich so genau zu erkundigen, dass man sich vielleicht auch eine Meinung bilden kann.
Ja, wir befinden uns ja gerade irgendwie in so einer Art Distanzierungsolympiade hier in Deutschland. Irgendwie müssen sich alle Leute positionieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so, es trifft Leute und fragt sich, ist das ein Antisemit? Könnte das eine Antisemitin sein? Hast der Palästinenser? Hast die Palästinenserinnen?
Irgendwie ist das nicht so, schrecklich?
Ist das nicht schrecklich? Das ist so krass, ja. Weil wir quasi jetzt nur noch irgendwie uns selber irgendwie verorten wollen durch die Distanzierung zu anderen. So. Und deswegen mussten sich alle äußern, müssten alle was dazu sagen. Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, diese Pflicht, dass Leute sich immer positionieren müssen, was sagen müssen, finde ich schon krass, finde ich auch maximal übergriffig, weil es gibt sehr viele Gründe, warum Leute das nicht tun. Und ich finde, erstmal vom Schlimmsten auszugehen, ist schon mal eine schlechte Ausgangslage.
Ja, also, und man kann sich ja auch mit Betroffenen austauschen. Da gibt's ja genug, den kann man ja auch versuchen, Raum zu geben. Aber selbst das ist in dieser Thematik ganz, ganz schwierig, weil je nachdem, wem die Prominente oder der Prominente den Raum gibt, kommt natürlich sofort der Vorwurf, was ist mit den anderen? Ja, ja, das ist eine ganz schwierige Zeit, in der wir gerade sind, wo wir nochmal den Umgang untereinander ganz neu lernen müssen. Ja. Und Entmenschlichung ist bestimmt nicht das Ergebnis. Und ganz ehrlich, Cashrau, ich erwische mich selber dabei. Ja. Ich erwische mich selber dabei, dass ich ins Taxi steige und denke, wer fährt mich da jetzt? Ja. Also wie lange ich das überhaupt noch machen kann, ist eine andere Frage. Und deswegen, das sind wirklich auch eigene Vorurteile und Bilder, die gerade so aufploppen, wo man extrem aufpassen muss. Ja. Und dann sehe ich zum Beispiel einen Taxifahrer und denke, scheiße, der hat auch Angst. Weißt du, wie ich meine? Und ich meine, wir sind in Deutschland, Digga.
Ja, das hat natürlich auch so ein Geschmäckle, ne? Wenn die Welt ich würde mal sagen, eher rechts anzusiedelnde Zeitung sich ein paar linke Prominente da irgendwie raussucht und sich an denen abarbeitet. Das kommt noch zusätzlich dazu, was unangenehm ist, einfach in so einer Debatte und auch unangemessen, da irgendwie so einen kleinen Grabenkrieg irgendwie noch zu führen mit so der linken Prominenz, die man eh nicht mag, so, ne, und sich an denen dann abarbeitet. Das finde ich auch schon sehr unangenehm. Ich meine, das ist die eine Seite, dass irgendwelche Leute angefragt wurden. Die andere ist natürlich, wenn Leute sich selber äußern und sagen, okay, jetzt äußere ich mich dann tatsächlich dazu zu dem Thema und das vielleicht auf eine Art machen, die nicht ganz gut funktioniert. Bestes Beispiel ist Greta Thunberg. Sie hat erstmal nichts gesagt und dann hat sie, glaube ich, auf Instagram oder auf Twitter, keine Ahnung, ein Bild gepostet, Stand with Gaza, weiß nicht, Free Palestine, keine Ahnung, ob das auch dabei stand, aber auf jeden Fall eine ganz klare Positionierung zu den Opfern in Gaza, was man auch machen kann und auch tun sollte, da sterben auch Menschen, aber natürlich fällt das umso krasser auf, wenn man vorher hat und den Hamas-Terror nicht ablehnt.
Genau das, weil deine Solidarität unbenommen, ganz klar, aber nichts nach dem Terrorangriff der Hamas zu Hamas zu sagen, nicht ein Wort und dann damit rauszukommen wie Kai aus der Kiste, das hat natürlich auch ein Geschmäckle, das muss man einfach sagen.
Ja, eben. Und das ist natürlich auch sofort auch allen aufgefallen. Es war jetzt, ich glaube, da waren sich irgendwie alle einig mit, okay, das kann man irgendwie nicht so schön reden. Also wenn jemand so die ganze Zeit schweigt und dann äußert sich die Person Und dann äußert sie sich aber sehr einseitig, fällt das natürlich sofort auf. Das ist eine andere Sache, als wenn sie überhaupt nichts gesagt hätte. Man sagt, na gut, Greta möchte vielleicht als Klimaaktivistin gar nichts sagen zu dem Thema und sieht sie sich da vielleicht auch gar nicht. Und dann wäre es fein. Aber wenn man sich dann äußert, dann irgendwie sollte man auch vielleicht ein bisschen gucken, was man da genau von sich gibt. Da haben sich auch ein paar Leute ein bisschen abgearbeitet an dieser komischen, an diesem komischen Oktopus, an dieser Krake. Das hat sich dann auch, also auf dem Bild war irgendwie eine Krake, was irgendwie eigentlich ein Zeichen für irgendwie so ein antisemitisches Symbol irgendwie sein sollte. Aber das war irgendwas aus der autistischen Community eigentlich. Also da kommt dann auch wieder Leute, arbeiten sich da irgendwie ab. Also es ist irgendwie sehr wild. Die Takes kommen schnell und irgendwie zu schnell, um irgendwie zu verarbeiten, was da eigentlich genau passiert. Das Witzigste war aber, und das ist jetzt ein kleiner Teaser auf unsere Folge nächste Woche, war ein Tweet, bei der es hieß, dröhnende Stille zu Israel seit 3 Tagen, lieber El Hotzo, aber 27 Tweets zu anderen Themen, bestimmt nur Zufall. Also da wurde auch El Hotzo da gefangen genommen, warum hat er sich eigentlich noch nicht geäußert zu Israel-Palästina? Er ist unser Gast nächste Woche, das fragen wir ihn mal direkt. Wir machen
ich hoffe, dass er nicht deswegen abgesagt hat heute.
ich glaube nicht. El Hotzo hat gestern seinen letzten Tourauftritt gehabt, liebe Grüße, falls er das hört. Mhm. Aber nächste Woche ist er hier und dann fragen wir ihn mal ganz konkret nach, was hat es eigentlich damit auf sich? Sarah Wagenknecht hat endlich realisiert, was sie angedroht hat, nämlich eine eigene Partei zu gründen. Beziehungsweise nein, nicht eine eigene Partei zu gründen. Man muss das ja auch noch richtig sehen. In Deutschland hat das ja alles seinen Prozess. Erstmal gründet man natürlich immer, wenn einem etwas nicht passt, einen Verein. Das ist eine jahrtausendwährende Tradition hier in Deutschland. Deswegen ist das erstmal nur ein Verein. Die Partei selbst am Ende wird vielleicht nicht so heißen, aber der Verein heißt aktuell Bündnis Sarah Wagenknecht, mit der Begründung auch natürlich, damit die
was
Leute...
Was sonst?
Die Begründung, offizielle Begründung ist, glaube ich, einfach, damit die Leute auf den Wahlzetteln irgendwann dann noch sehen, Sarah Wagenknecht, das ist die Partei, die ich wählen möchte und nicht die Links-Links-Links-Partei oder was auch immer das noch sonst heißen könnte. Aber sie hat das jetzt angekündigt, Bündnis Sarah Wagenknecht, und hat auch gleich ein paar Fraktionsmitglieder der Linken mitgenommen, nämlich 9 an der Zahl. Was war deine Reaktion, als du das gehört hast, mit das Ding ist jetzt eingetütet?
Also das Erste, was ich dachte, war, dass sich so jemand noch links schimpft, ist eigentlich der Gipfel des Hohns, und eigentlich könnte sich Wagenknecht den mühsamen Parteiaufbau sparen und zur AfD gehen. Also das ist ja so weit abgerückt von linken Positionen. Ich finde es eher nationalistisch, deutsch, chauvinistisch, und ich finde es ganz interessant, weil ich habe ja auch in meiner Menschenrechtsarbeit, politischen Arbeit sehr viele Menschen kennengelernt. Unter anderem bin ich auch mal Sarah Wagenknecht begegnet, wenn ich das mal so sagen darf. Volksnähe, Fehlanzeige, bin ich tatsächlich nicht die Einzige. Und eine Partei aufzubauen ist eben nochmal was anderes, als mit deinem Namen vorne zu stehen und Rede und Antwort zu stehen. Und ich bin gespannt, ob ihr das gelingen wird, also auch diese Basisarbeit zu vollziehen. Und tatsächlich, sie beschwert sich zum Beispiel darüber, dass ihr Putin-Nähe vorgeworfen wird. Aber das Bündnis fordert keine Sanktionen zu Russland, mit Russland über Gas und Öl verhandeln, Russland in stabile Sicherheitsarchitektur einschließen. Also Russland, die unsere Sicherheitsarchitektur einmal quer durcheinander gebracht hat, weltpolitisch. Und natürlich ist auch dabei die Kritik an den Waffenlieferungen der Ukraine. Kommt uns doch alles bekannt vor. Also warum nochmal einen eigenen Verein gründen, wenn man gleich zur AfD gehen kann?
Nun ist es aber jetzt so, die Bild hat natürlich für uns schon gleich erstmal nachgezählt. Vielen Dank an die Redaktion. Hat erste Umfragen irgendwie in Auftrag gegeben oder gemacht, wie auch immer. Aus dem Stand hat das Bündnis Sarah Wagenknecht mit und von Sarah Wagenknecht ganz gute Umfragewerte bekommen, nämlich gleich 5% von der AfD abgezogen. Aus dem Stand 12%. Könnte man dann nicht sagen, naja, ist doch dann eigentlich ja ganz gut. Wir wollen ja alle, dass die AfD ein bisschen weniger bekommt. Ist das
ja, nicht, ist eine gute Nachricht? Ich glaube, es ist eine Milchmädchenrechnung tatsächlich. Also natürlich gibt es die Hoffnung, dass sie der AfD was abgreift, aber dann hat man dasselbe halt in Rot.
Wie meinst du das?
Naja, dass sich die Positionen nicht unterscheiden. So meine ich das. Also ob man jetzt Wagenknecht wählt oder AfD. Also das unterscheidet sich dann für mich nicht wesentlich. Und natürlich wird sie auch mit ihrem Stil, wird sie Wählerstimmen generieren. Das ist völlig klar. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ja, wann die anderen Parteien endlich anfangen, diese Räume und Plätze zu besetzen tatsächlich. Ne? Weil es bringt ja nichts, Populismus mit Populismus oder Nationalismus mit Nationalismus zu bekämpfen. Das ist das, was mir dazu einfällt. Und ja, die kommt natürlich in einer anderen Verpackung daher, ist ganz klar. Aber ja, guckt euch die Forderung des Bündnisses an und bildet euch eure eigene Meinung.
Ja, ich finde, also wenn das tatsächlich wahr ist, dass wenn sie dieses Bündnis gründet, die AfD ein paar Prozentpunkte verliert, Achtung, ich habe natürlich nur gute Vorschläge in diesem Podcast. Mhm. Mein Vorschlag ist, dass aus jeder großen Partei sich jetzt eine bekannte Person herausnimmt, ein eigenes Bündnis gründet, also keine Ahnung, Lotto-Gemeinschaft, Olaf Scholz oder sowas, keine Ahnung, irgendwelche neuen Vereine sich da gründen und gemeinsam dann, wenn die jeweils 5% von der AfD dann quasi abziehen, haben wir die AfD in einem Jahr nicht mehr. Das ist jetzt so mein Vorschlag, weil jetzt ist die AfD dann quasi durch Sarah Wagenknechts Neugründung ja quasi schon eine Altpartei, was ja auch ein freundlicher Nebeneffekt vielleicht ist. Deswegen denkt mal drüber nach. Ich finde, Seehofer könnte vielleicht auch, liebäugelt ja eh schon die ganze Zeit damit, ein eigenes Land zu gründen. Vielleicht wäre das schon eine Möglichkeit, sich da irgendwie rauszunehmen und einen Verein zu gründen. Und wenn aus jeder Partei da einer rauskommt, ich sag's euch, wie es ist, in einem Jahr ist die AfD Geschichte. Breaking News, dieser Entdecker. Unser Kanzler hat sich aus der Deckung, hat sich aus der Deckung begeben und hat dem Spiegel eine Titelgeschichte beschert im Rahmen eines Interviews. Und das herausgehobene Zitat vorne ist gewesen: Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Also sehr markige Worte von unserem Bundeskanzler, der sonst nicht sehr viel sagt, aber wenn er dann was sagt, dann ordentlich, dann wird er aber auf den Tisch gehauen. Dann holt er da seine Ledertasche raus, kramt wirklich sehr, sehr tief rein. Was gibt es da für markige Sprüche, die man so sagen kann, um, ich sag mal, das ist jetzt ein Vorwurf, eine rechte Wähler abzuwerben. Und da hat er diesen gefunden. Also im großen Stil abschieben. Wie groß kann eigentlich dieser Abschiebestil sein, wenn es gar nicht so wahnsinnig viele gibt, die wir abschieben können? Es gibt ja auch Rechte und Ordnung hier in Deutschland. Was ist deine Haltung dazu?
Du, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ich fang vielleicht mal bei den Menschen an, die nicht die Möglichkeit haben, zu Wort zu kommen. Nämlich, dass ich an dem Tag, wo diese Titelgeschichte erschien, im Rahmen einer German Dream Veranstaltung in Hannover mit Menschen zusammengekommen bin, die sichtbare Migrationsgeschichte haben. Afrikanische Wurzeln, türkische, kurdische, arabische. Die waren am Ende. Die waren wirklich am Ende, weil das war so nach dem Motto, das jetzt auch noch? Das jetzt auch noch? Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das auslöst in denen, die davon eben auch betroffen sind. Und zur anderen Seite der Wahrheit gehört natürlich auch, dass das Interview natürlich viel differenzierter war, als diese Titelgeschichte vermuten lässt. Ja, natürlich erzielt man auch eine gewisse Wirkung mit diesem Foto, mit diesem Gesicht, mit dieser Zeile. Aber das in diesen Zeiten so loszuschießen, also das halte ich wirklich für überzogen. Mhm. Und was es auslöst in mir, kann ich dir ja mal sagen, wir leben in einer Zeit, wo dieser Wahlkampf, ich kann das nicht anders sagen, der da betrieben wird, auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird. Und das heißt de facto ganz konkret, damit ein paar Stimmen irgendwie abgegriffen werden können, dass jetzt ausgerechnet die Jesiden abgeschoben werden sollen. Ja, und zwar dutzendfach. Das sind Menschen, die vor IS-Mörderbanden geflohen sind, die immer noch im Schmerz sitzen. Da sind junge Frauen dabei gewesen wie Ari, die mittlerweile perfektes Deutsch sprechen, Abitur machen. Die bekommen jetzt diese Abschiebebescheide. Und da frage ich mich wirklich, und ich bin nicht die Einzige, sondern jedweder konservative Knochen da draußen fragt sich, ehrlich jetzt, ist das euer Ernst? Die wollt ihr abschieben? Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Ampelregierung sich da wirklich hinterfragen muss, also auch in der Wirkung nach außen und wie man das noch vermitteln soll.
Ja, vor allem eben, weil die Wirkung selbst dieser im großen Stil angekündigten Abschiebung halt nicht so wahnsinnig groß wäre. Da hätte er bei seinem eigenen Innenexperten nachfragen können, bei Ingo Schäfer. Der hat mich auch gesagt, etwa 53.000 Personen stünden da zur Verfügung, wenn wir mal diese Sprache verwenden, um im großen Stil abzuschieben. Das sind nicht so viele und die Wirkung nach außen war auch nicht so groß. Dafür, dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, also der Mann, der quasi den Ton angibt, ich glaube, das ist wichtig, nochmal dazu zu sagen, der den Ton angibt in unserer politischen Debatte ein bisschen auch, er kommt da raus, auch mit diesem Satz quasi, der vorgefertigt worden ist, man sieht es auch in dem Interview ganz schön, der kommt irgendwie nicht dazu, das zu sagen und deswegen fügt er es irgendwo hinzu und sagt, dabei habe ich Ihnen noch eine wichtige Maßnahme noch gar nicht verraten, also als wäre es irgendwie so wie so eine Überraschung, die er irgendwie aus dem Hut zaubert und sagt, hier, wir wollen im großen Stil abschieben. Also es ist ganz klar ein Versuch, irgendwie irgendeine Form von Messaging zu betreiben, was gerade in diesen Zeiten, wo eh schon aufgeheizte Stimmung ist, wo eh schon alle schlecht gelaunt sind, wo eh schon wir in so einer Art Pulverfass leben, so einen Satz irgendwie rauszubringen, ist schon einigermaßen verantwortungslos, finde ich.
Oder Messaging nicht gelungen, würde ich sagen. Und machen wir uns nichts vor. Natürlich leben wir in Zeiten, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie bestimmtes Gedankengut eben auch adressiert werden muss in Verbindung mit Duldung, mit Bleiberecht. Davon bin ich überzeugt, dass diese unbequemen Fragen gestellt werden müssen. Aber dafür müssen wir diesen Prozess ja erstmal zulassen. Und mich erinnert generell diese ganze Debatte an das Zitat von Wolfgang Porter, der gesagt hat, Antisemiten und Rassisten werden gebraucht, damit der Saubermann an ihnen demonstrieren kann, dass er wirklich einer ist. Ja. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen die Debatte, in der wir uns befinden, aber es hat unmittelbare Auswirkungen auf Menschenleben. Und tatsächlich ist es ja so, wir werden ja mit ganz unterschiedlichen Bildern gegenwärtig konfrontiert. Dazu gehört natürlich auch ein israelbezogener Antisemitismus, der auch ausgetragen wird auf Deutschlands Straßen. Aber hört auf mit diesem Entlastungsnarrativ und lasst uns aufhören, so zu tun, als wenn ausgerechnet unser Land, ja, wir in Deutschland, daran unbeteiligt wären. Sondern es geht jetzt wirklich darum, jedweden Extremismus losgelöst von Ethnie und Nationalität zu behandeln. Und da haben wir eine Menge zu tun.
Mhm. Ich glaube, es geht ja auch wirklich ganz offenbar hier darum, rechte Talking Points irgendwie zu bedienen in dieser inzwischen auch schon vielfach widerlegten Annahme, dass es sich lohnt, wie Rechte zu reden, um rechte Stimmen zu bekommen. Das funktioniert halt einfach nicht. Also AfD Talking Points übernehmen funktioniert nicht. Man bekommt keine AfD-WählerInnen. Das kann man sich ganz leicht googeln. Gibt es auch viele Studien zu, die das inzwischen auch erforscht haben, die dann sagen, das funktioniert einfach nicht. Also hört auf damit.
Ja, und ganz ehrlich, ich will aber trotzdem noch mal reingehen, weil auch wir dürfen es uns nicht zu einfach machen. Wir müssen trotzdem die Frage stellen, dass wenn jemand, der dem Flucht sozusagen widerfahren ist, der Asyl bekommen hat, der unter dem Schutz des Asyls sozusagen die Möglichkeit bekommt, für ein Leben in Frieden und Sicherheit, dass wenn diesejenigen natürlich unseren Rechtsstaat mit Füßen treten, ja, und dann selber eben auch antisemitisch werden oder menschenfeindlich. Und guess what? Das weiß ich durch meine Erfahrungswerte. Das gibt's in allen Nationalitäten, Ethnien. Ja. Übrigens auch in meiner eigenen. Ja, also auch da sage ich, es geht um diejenigen, die rechtstreu sind, dass wir da Maßnahmen entwickeln müssen. Das können wir doch nicht unter den Tisch kehren. Also wir können auch nicht so tun, als wenn jedwedes menschenverletzendes Verhalten unberührbar wäre. Nein, das stimmt nicht. Wir müssen uns da auf den Weg machen und müssen überlegen, wie wir dieses Land gestalten wollen. Aber dazu gehört mit Sicherheit nicht, und das möchte ich nochmal konkretisieren, dass wir Angehörige von IS-Überlebenden, die hier ihr Leben aufbauen, jetzt dafür bestrafen und abschieben, nur damit wir ein paar Wählerstimmen generieren können. Und das gilt natürlich auch für andere Religionsgruppen. Ist doch völlig klar.
Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angekommen, Duzen, und dann auch bei unserer allseits beliebten Rubrik Episode 3000 nur noch 90 Sekunden.
Ja, aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich deine Frage beantwortet haben.
Welche?
Na, Maischberger, erzähl doch jetzt mal.
Also du willst die juicy Gossip bekommen bei Maischberger.
Ja, sag mal, war das deine erste Talkshow, wo du warst?
Das war meine erste.
Du warst ganz schön aufgeregt, ne?
Meine erste große Talkshow. Ich war ganz schön aufgeregt, so aufgeregt, dass ich glatt zum Friseur gelaufen bin vorher und mir die Haare hab schön machen lassen und habe mich da hingesetzt. Aufgeregt vor allem auch natürlich über den Zorn oder den Lob meiner Eltern, nachdem, was da vorgefallen ist. Ich habe diesmal tatsächlich Überraschung Lob bekommen. Wahnsinn. Meine Mutter hat gesagt, du hattest die Haare schön. Ihr hat tatsächlich gefallen, wie meine Haare ausgesehen haben.
Wo sie recht
haben.
Hat?
Meinte, ah, jung aus, das gefällt ihr auch, wenn sie sieht, dass ihr Kind nicht altert.
Du, ganz ehrlich, du hast mir richtig gut getan und ich glaube ganz vielen da draußen. Ich fand's toll, dass mal so jemand wie du da stand, wenn ich das mal so sagen darf, weil das sind ja immer die gleichen üblichen Verdächtigen, ne?
Ja.
Nichts gegen die, ich liebe die alle, aber das war so schön, dich da irgendwie zu sehen.
Ja, es hat auch Spaß gemacht und die Leute waren auch wahnsinnig nett. Also ich würde man im Backstage wird man da wie auf Wolken irgendwie getragen und alle sind nett und führen mit dir Smalltalk. Man steht eigentlich nie alleine da. Irgendeine Redakteurin kommt und redet mit einem und erzählt einem so Geheimnisse aus der Sendung. Und das war wirklich sehr, 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 sehr nett. Das war wirklich sehr schön. Das hat mir gefallen.
Wie waren denn die Reaktionen? Das würde ich gerne mal wissen.
Die Reaktionen waren sehr positiv. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen. Ich habe ja auch mich zu Migration geäußert und zu der Tatsache, dass Migrantinnen immer unter diesem Generalverdacht gestellt werden, dass sie nach Deutschland kommen, um in unsere Sozialsysteme einzuwandern und nichts dafür zu tun. Und dagegen habe ich mich gewehrt. Und ich glaube, viele Leute haben das gewertschätzt, dass ich das da gemacht habe. Deswegen war es sehr positiv. Natürlich gab es auch diese negativen Sachen, aber ich habe ja so eine Art Immunität, weil ich bin ein Mann. Und als solcher bekommt man halt nicht so viel Hass, glaube ich, wie du das alltäglich bekommst, wenn du zum selben Thema was sagst. Also ich würde sagen, wenn wir da so einen Test machen würden, du sagst das Gleiche wie ich und wir posten das beide, bekommst du ungleich mehr an Hate und bei mir war es halt einfach nicht so.
Und übrigens aber, was ich trotzdem an dir bewundere, Soweit bin ich noch nicht. Du kannst auch irgendwie ganz gut damit umgehen, finde ich.
Ja.
Ja.
Ja, wir beschäftigen uns ja auch in unserer journalistischen Arbeit viel mit solchen Themen, wo man mit Leuten auch sich beschäftigt, die durchaus, ich sag mal, sich dazu bemüßigt fühlen, einen online irgendwie Kommentare zu hinterlassen. Und ich habe da meine eigene Strategie zu entwickelt.
Die da lautet, kannst du die bitte mit uns teilbar machen?
Die Strategie ist wirklich bei mir, ich reagiere auf gar nichts. Also gar nichts, komplette Nullreaktion. Also ich like keine Kommentare, ich downvote auch Kommentare nicht, also ich lösche sie auch nicht, ich blockiere sie nicht, ich melde sie auch nicht. Mhm. Ich möchte den Leuten auch nicht das Gefühl geben, dass wenn ich eine Nachricht zum Beispiel lese, da steht gelesen, deswegen lese ich Nachrichten auch nicht. Mhm. Das heißt, für mich ist einfach nur ein, wenn derjenige, der Hass ausspricht, das Gefühl bekommt, die Person, die er da irgendwie so anpiekst, reagiert einfach nicht, lässt diese Person es auch irgendwann sein. Und das ist bislang meine Erfahrung. Mhm. Einfach komplett ignorieren. So, ich mache wirklich gar nichts dort. Und das funktioniert bislang ganz gut. So, also bevor wir aber weiter über meine Talkshow-Künste sprechen, die noch nicht vorhanden sind, du bist ja eine Expertin, deswegen ich habe noch ein paar
Fragen.
Hör doch
auf, du Tiefstapler, das ist doch deine Strategie.
Ich habe dir ja vorher auch geschrieben, dachte, Düsan, hast du Tipps für mich, ne? Weil ich bin jetzt dort, was mache ich denn da? Wolfgang Bosbach ist dort, der ist ungefähr auf 1000 Talkshows gewesen. Aber es war eine schöne Erfahrung, vielen Dank an die Redaktion. Vielen Dank auch an das wirklich super Servicepersonal hinterher, weil es gab noch ein bisschen so Snacks und Wein. Das war wirklich sehr nett und man ist da wirklich, ich habe eine schöne Kürbiscremesuppe bekommen, vielen Dank. So,
also ganz kurz mal, wenn wir schon mal Danke sind, möchte ich auch noch mal Danke sagen. Ja. Und zwar war ich gestern in Nürnberg beim BAMF und die Moderatorin ist ein großer Tekkal und Beros-Fan.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, hey, das sind ja Menschen, die uns hören. Also das ist immer wieder schön, wenn man dann sozusagen damit konfrontiert wird, weil man manchmal selber denkt, ja, oder nützt das alles nichts? Ja, oder sollen wir es lassen?
Ja, wir sitzen hier sonst mit unseren beiden Producern hier, Patrick und Georg.
Die ich übrigens sehr liebe.
Die immer nicken und sagen und Daumen hoch zeigen und sagen, super, macht ihr das. Aber es gibt noch eine Welt da draußen, deswegen schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Wir kommen zu unserem letzten Spiel.
Yes.
Zu nur noch unserem ersten und letzten Spiel. Ehrlich gesagt, wir spielen hier keine Spiele bei Tekkal und Beros, ihrem ernsten Podcast. Und zwar nur noch 90 Sekunden. Wir hören wieder Schlagzeilen oder Tweets oder was auch immer und wir haben kurz Zeit drauf zu reagieren. Georg, bist du ready? Sag mal ganz kurz noch was.
Ich bin absolut ready. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid schlagfertig wie eh und je.
Oh, das ist wie Nutella auf meine Herzen.
Ich glaube, Cashrow ist schlagfertiger.
Wir werden sehen.
Oh, wenn Georg spricht,
er liebt das. Unser kleiner Nerd.
Honig.
Ihr seid bereit?
Ja.
Yes.
Super, dann fangen wir an. Schulrektorinnen in der Überzahl. Italien führt Männerquote an Schulen ein.
Only in Italy. Das kann es nur in Italien geben.
Nee, so eine Quote brauchen wir echt
brauchen
nicht.
Brauchen wir nicht.
Auszeichnung des Langscheid Verlags. Goofy ist Jugendwort des Jahres.
Ja, Goofy ist vor allem, wie sich der Weltredakteur verhalten hat, als er diese Anfrage rausgeschickt hat.
Klimaticket zum Geburtstag. Gratis Jahresticket für 18-Jährige in Österreich geplant.
Finde ich auch gut für Deutschland.
Ja, oder? Ich finde auch. Für 18-Jährigen sollte man mehr schenken.
Bewertung von potenziellen Kandidaten oder Kandidatinnen. Neue Funktion auf Tinder. Freunde können jetzt mitreden.
Ganz gefährlich. Ganz gefährlich.
Das hieße dann quasi, dass deine Schwestern mitreden können,
ja,
wenn du irgendwie so ein Match hast.
Das funktioniert nicht. Dann kommt man niemals mit jemandem zusammen. Glaub mir.
Das bringt nichts. Nee, Tinder soll ja auch vor allem was anderes sein als das. Aber gehen wir weiter.
Leichte Preisanpassung. Weihnachtsbäume werden teurer.
Ich habe es eh nicht verstanden, warum Leute sich Weihnachtsbäume reinstellen.
Ich liebe Weihnachtsbäume.
Du liebst Weihnachtsbäume?
Ja, ich würde viel dafür zahlen.
Patrick, stellen wir hier einen Weihnachtsbaum rein?
Das erwarte ich von euch, sonst komme ich nicht im Dezember.
Nein, Patrick sagt dann nein.
Dann sucht euch einen neuen Co-Host.
Weihnachtlicher Kultfilm in Deutschland. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Liebe
ungebrochen
ich.
Nachgefragt.
Oh, ich liebe das.
Ich kenne so viele
heile
Leute,
Welt.
Die sich das angucken.
Alle brauchen heile Welt gerade.
Das ist
wirklich
heile Welt, ja. Das ist wie Kevin allein zu Hause. Das ist meine heile Welt.
Cocktail an Pestiziden in Schwarzteeblättern entdeckt. Spritzgifte im schwarzen Tee. Ökotester raten zu Bio.
Das wusste ich schon immer, weil Tuna ist ja unsere Bio-Tante. Und die hat uns schon vor Jahren davor
gewarnt. Schwarztee muss so sein. Schwarztee muss wehtun. Deswegen.
Nein, der muss vor allem echt sein. Also diese Beutel machen keinen Sinn. Leute, glaubt mir.
Ich finde mehr Gift in Schwarztee. Das ist mein Take.
Was passiert nach dem Tod? Digitalverband Bitkom. Wenig Menschen kümmern sich um digitalen Nachlass.
Hast du dich um digitalen Nachlass gekümmert? Weil deine Instagram-Messages, da musst du halt aufpassen, ne? Also.
Na, dann bin ich ja eh tot.
Ja, okay. Aber wer kriegt dann Nachlass? Den digitalen Nachlass.
Den stelle ich weltweit zur Verfügung.
Das ist wie so dein Gehirn der Forschung zur Verfügung stellen. Mein Instagram-Nachlass, den bekommt Patrick. Patrick, du darfst meinen Instagram-Nachlass hinterher auswerten.
Manipulierte.
okay, das waren garantiert wieder nur noch 90 Sekunden. Bitte nicht nachzählen. Düsen, schön war's wieder mit dir diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. An euch da draußen, schreibt uns E-Mails, Nachrichten an tekal@andan.work oder auf Instagram. Und wir wollen gerne auch ein paar Fragen von euch beantworten in der Sendung. Deswegen schreibt uns doch einfach eine Nachricht mit einer Frage, die ihr beantwortet haben wollt. Und wir lesen sie, wenn ihr Glück habt, vor in der nächsten Sendung und beantworten sie zu zweit.
Ja, genau, sehr gerne.
Alles klar.
Dann, ich bin schon mit meinen Gedanken im nächsten Termin.
Du bist schon beim nächsten Termin. Ja. Deswegen danke euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss. Tschüss.
Tekal und Beros ist ein Andan Original mit Düsen Tekal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion: Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign: Yannick Werner. Titelmusik: Jakob Ilja. Mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kaschrau Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating Game Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!